Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech to go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und wie fast jede Woche begrüße ich hier ganz herzlich im Studio Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Ja.
Bist du denn gut mit der Hitze der letzten Tage klargekommen?
Ich habe eine Klimaanlage hier im Office.
Okay.
Ja. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm.
Da bist du einigen voraus. Ich zum Beispiel habe keine hier. Ich musste dann immer schauen, dass ich mir einen vergleichsweise kühlen Raum suche, in den ich mich dann zurückziehen kann. Aber das wurde dann in den letzten Tagen auch immer schwieriger, weil einfach alle Räume warm.
Keller.
Ja, einen Keller habe ich leider nicht. Das wäre natürlich toll gewesen. Ich hätte einen Dachboden gehabt, aber den habe ich dann gleich mal ausgeschlossen. Nee, aber jetzt ist es ja angenehmer, also zumindest hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Noch nicht. Also bei uns hat es noch irgendwie 32 Grad.
Okay.
Grad oder 34, ich weiß jetzt gerade nicht.
Ja, okay. Das kommt noch. Das kommt noch. Also es soll ja jetzt so nach und nach sich die kühlere Luft von West nach Ost voranschieben. Aber da du ja eh eine Klimaanlage hast, ist es ja auch nicht so schlimm. Lass uns mal einsteigen gleich, denn es gibt einiges zu vermelden. Und zwar, ja, Hot News würde ich sagen. Die Freigabe seitens der US-Regierung an Anthropic für ja das Ausspielen der Modelle Mythos und auch Fable, zumindest ist es der Stand, den ich zuerst gesehen habe, ist da. Das heißt, wir haben vielleicht bald die Möglichkeit, wieder auf diese fortschrittlichen, also was heißt wieder? Wir haben bald die Möglichkeit, überhaupt mal auf eines dieser Modelle zuzugreifen. Aber so ganz einfach ist es, glaube ich, doch nicht, habe ich im Vorgespräch von dir erfahren. Ordne das doch mal so ein bisschen für unsere Hörerschaft ein.
Ja, die Killswitch-Saga. Sie hört nicht auf. Ja, also was ist passiert? Doch, jetzt am 26. hat da Howard Lutnick Anthropic einen Brief geschrieben. Er hat kein E-Mail oder nicht angerufen, sondern er hat einen Brief geschrieben und hat das an Anthropic geschickt und auch nicht an den Dario Amodei, sondern an den Brown, an den zweiten Geschäftsführer, der nicht so ein Weirdo ist, wie sie ihn bezeichnet haben. Oder der Trump hat den Anthropic-Chef, den Amodei, als Weirdo, also als komischen Typen, oder wie sagt man, wie übersetzt man das?
Ja, also ja genau, Weirdo ist so keine Ahnung, schräger Vogel oder früher hätte man noch so Freak oder so irgendwas gesagt, ne? Sowas in der Art.
Genau, also auf jeden Fall mit dem Freak wollen sie jetzt nichts mehr zu tun haben, deswegen reden sie jetzt mit dem anderen, dem Brown, der offensichtlich besser kommunizieren kann oder zumindest ein weniger biegsames, also ein biegsameres Kreuz hat. Und vielleicht auch bessere Knie zum Niederknien, was ja dem Dario Amodei nicht passiert. Der hat ganz steife Knie und ein sehr starres Kreuz. Anyway, auf jeden Fall hat er sich jetzt erbarmt und jetzt hat der Pate wieder Mythos 5 freigegeben, aber nur an handerkorene 100 Organisationen, die nicht Anthropic, sondern der Howard Lutnick persönlich mit seinem Stab sozusagen freigibt. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie bei der Pate. Da kommen dann all die CEOs angekrochen und sagen, ich möchte auch Zugang zu dem wichtigen Modell. Und dann sagt er, und was habe ich davon? Und das ist jetzt the dream come true, ja, für Donald Trump. Jetzt können all die CEOs angekrochen kommen, damit sie Zugang kriegen zu dem so mächtigen Tool. Und weil das ja mit Anthropic noch nicht ausreicht, haben sie dasselbe jetzt auch gemacht mit ChatGPT. Weil OpenAI, alle haben ja gesagt, OpenAI, die sind ja nicht ganz so gut wie Mythos. Und jetzt haben sie 5.6 rausgebracht, also GPT 5.6. Und das soll so toll sein, so toll, dass es sogar die US-Regierung verbietet. So toll ist es. Und jetzt, über die Details können wir nachher noch reden, aber auf jeden Fall soll jetzt der Anschein erweckt werden, dass es so mächtig ist wie Mythos oder Anthropics Modell. Und deswegen muss es auch in den Käfig. Und auch dort gibt es schon 20 Organisationen, die wiederum der amerikanische Staat händisch freigibt an alle, die angekrochen kommen, damit sie hier Zugang kriegen. Dort sind es leider nur 20, weil offensichtlich gab es da nicht so viele, die ankriechen wollten oder sich so bücken wollten, um diesen Zugang zu bekommen, weil vielleicht der Wert nicht ganz so hoch ist wie bei anderen Dingen. Aber dafür war der Sam Altman sehr, sehr politisch korrekt auf X, wo er dann gemeint hat, ja, es ist sehr kompliziert und wir wollen das natürlich nicht, dass die US-Regierung hier ein Licensing-Regime sozusagen bringt. Aber es gibt keine andere Möglichkeit für so mächtige Tools wie unsere GPT-5.6. Und deswegen muss jetzt alles von der US-Regierung händisch freigegeben werden. Und zwar nur an amerikanische Unternehmen, klarerweise. Also die Saga hört nicht auf. Es gab auch Gerüchte, dass Fable 5 am 1. Juli freigegeben wird, also heute.
Genau, heute nehmen wir auf, 1. Juli, genau. Mhm.
Der Grund, warum man das angenommen hat, ist, weil in den Prediction Markets plötzlich von einem Tag auf den anderen unendlich viel Geld darauf gewettet wurde, dass am 1. der Fable 5 freigegeben wird. Also von 4% oder 5% auf plötzlich 70%, was natürlich darauf hindeutet, dass irgendein korrupter Angestellter der US-Regierung, vielleicht ist es der Howard Lutnick persönlich, vielleicht ist es auch der Donald Trump, weiß man nicht, da reingegangen ist und darauf gewettet hat, was sie ja selbst freigeben können. Und dann sind noch Sachen geleakt aus dem Code, dass es jetzt Fable 5 gelauncht wird, aber mit einem KYC-Verfahren. Das heißt, man muss den Reisepass oder seine Authentisierung durchführen. Jeder, der das nutzen will, muss jetzt sich registrieren bei Anthropic und sagen, wer er ist, und seine Reisepassdaten und Unterhosengröße und Schuhgröße dazu mitgeben. Und dann werden sie freigeschalten. Also, aber das sind nur Gerüchte. Das wurde wieder zurückgezogen. Sie haben gesagt, das ist nur irgendein Fehler in dem Code gewesen, der da erschienen ist. Ja, aber auf jeden Fall deine Annahme, wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, war das jetzt schon sozusagen das Höchste der Gefühle? Sieht so aus. Ich hatte das ja verneint, weil ich gesagt habe, naja, die Chinesen holen auf und es gibt ja auch schon Modelle, die durch Kombination von Modellen wie dieses Circana, wie heißt dieser Fisch?
Fugu.
Fugu, genau. Ja. Dass sie da schon Fable-ähnliche Fähigkeiten bekommen, nur durch das richtige Mischen. Dachte ich natürlich, dass das nicht passieren kann, aber ich hatte natürlich unterschätzt, wie machtgeil die US-Regierung ist. Und das sollte man nie unterschätzen. Also die Machtgeilheit der US-Regierung ist unfassbar riesig. Und zwar so groß, dass sie sogar in Kauf nehmen, dass sie die gesamte AI-Bubble zum Platzen bringen. Nur damit sie ein paar Milliarden mehr auf dem eigenen Konto haben. Aber man wird sehen, was die Geschichte darüber erzählen wird. Auf jeden Fall ist das wahrscheinlich noch nicht das Ende. Wenn das tatsächlich stimmt, dann werden wir heute vielleicht im Laufe des Tages noch die Message bekommen, dass Fable 5 freigegeben wird. Also dann kann man davon ausgehen, dass da tatsächlich irgendwer von der US-Regierung beteiligt ist an diesem Scam, auf den Prediction Markets. Aber ja, wir werden sehen.
Ja.
Gratuliere zu deinem Home Run.
Also ganz kurz noch eine Anmerkung dazu. Ne? Also ich, während du redest und während wir hier den Podcast aufnehmen, bin ich ja regelmäßig auch am Aktualisieren meiner Cloud AI Startseite, um zu gucken, ob nicht vielleicht doch Fable freigeschaltet wird. Weil ja, die Hoffnung habe ich schon. Ich würde es nämlich total gerne mal ausprobieren. Du hast es ja schon ausprobiert. Im Gegensatz zu mir. Ich hatte die Gelegenheit noch nicht, aber und damit würde ich jetzt gerne nochmal den Bogen schlagen, gleich zu KI's Next Topmodel unserer Kategorie hier. Es gibt ja noch was Neues von Anthropic, nämlich Sonnet 5. Und ja, das ist durchaus auch etwas, was interessant sein kann, weil es angeblich so leistungsfähig, fast so leistungsfähig zumindest wie Opus 4.8 sein soll und dabei deutlich sparsamer. Jeder von uns kennt das ja, man arbeitet mit Claude und dann irgendwann hat man zum Beispiel das Token-Limit, das Sitzungslimit erreicht und muss dann entweder warten oder man zahlt drauf oder man nutzt gleich die API, so wie du. Aber ja, bei mir war es jetzt letztens so, ich habe es so intensiv genutzt, ich habe mir dann wirklich nochmal gekauft, sonst hätte ich meine ganzen Aufgaben nicht fertig gekriegt. Ja, das wird jetzt vielleicht seltener passieren mit Sonnet. Aber Sonnet hat ja auch noch, mit Sonnet 5, das hat aber auch noch ein paar zusätzliche Vorteile, das Ganze. Und auch Dinge, die vorher nicht möglich waren. Zum Beispiel bezieht sich auf die, ja, die Koordination von verschiedenen Agenten, soweit ich das gelesen habe, und noch vieles mehr. Konntest du es dir schon mal anschauen? Hast du da für dich so ein paar Erkenntnisse, wo du sagst, das ist das Merkmal, was es für dich vielleicht sogar zum neuen State-of-the-Art-Modell für deine tägliche Arbeit macht?
Nee, ich hatte natürlich noch nicht die Chance, weil es ist ja heute gerade erst gelauncht worden.
Ja.
Also es ist ganz brandaktuell. Ich habe es ehrlich gesagt hier in unserem Board erst gesehen und dann habe ich es auf Anthropic erst gesehen, weil ich also bei unserer Vorbereitung jetzt zu dem Podcast, also die 10 Minuten, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, bin ich drauf gekommen, dass das schon da ist. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sie Sonnet 5 schon rausbringen, aber die werden es schon noch ein bisschen verkrüppelt haben. Also sie werden es downgraded haben. Das deutet, also einiges deutet darauf hin, also der Tokenizer soll jetzt noch nicht so effizient sein. Und damit auch der aktuelle Preis ist bei, ich glaube, $2 pro Millionen Input-Token und $10 für Millionen Output-Token, was ja schon sehr günstig ist für Sonnet. Ab dem August soll das ja dann wieder hochgestuft werden auf $3 Input und $15 Output. Und das sagt mir, dass sie höchstwahrscheinlich noch nicht die full-blown 5er-Version hier auf Sonnet 5 sozusagen gelauncht haben. Ähnlich aus demselben Grund Fable noch nicht draußen ist. Also vielleicht ist es jetzt auch der Weg, dass jetzt mal Sonnet 5 kommt, dann kommt Opus 5 und dann kommt irgendwann Fable 5 wieder. Und das wird noch ein paar Wochen dauern. Aber ich hoffe auch, dass Fable 5 einfach bald rauskommt. Ja, also was mich hier ein bisschen überrascht, ist, dass Sonnet 5 nicht besser sein soll als Opus 4.8. Und wie gesagt, das deutet darauf hin, dass sie noch nicht diese, also dass der Trainingskorpus für die 5er, die jetzt freigegeben ist, nicht dasselbe ist, wie der ursprünglich hätte freigegeben werden sollen. Weil sonst bin ich ziemlich sicher, dass die 5er-Version deutlich stärker sein würde als die Opus 4, 8. Und in der Vergangenheit war es ja immer so, dass die, nee, also dass die Sonnet, die man vorher rausgekommen ist, also die nächste Sonnet-Version ist rausgekommen und hat die aktuelle Opus-Version immer geschlagen. Das war immer so der Fall. Und das ist zum ersten Mal nicht der Fall. Und das kann jetzt entweder heißen, wir sind sowieso schon an einem Limit, wo das nicht viel besser wird. Aber das würden wir nur behaupten, wenn wir nicht Fable schon gesehen hätten. Weil dann wissen wir, dass das sehr wohl möglich ist. Also es gibt aktuell kein Limit nach oben, weil Fable 5 ist deutlich, deutlich effizienter, stärker und besser als Opus 4.8. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nur so der Versuch, noch irgendwie die User im Zaun zu halten, damit sie halt hier nicht massenhaft abwandern. Beziehungsweise es gibt eh keinen Weg abzuwandern, weil auch GPT 5.6 ja hinter der Schranke ist. Das heißt, keine Ahnung, was da der strategische Grund dafür ist, aber wahrscheinlich, dass sie es jetzt einfach rausbringen wollten und jetzt den Leuten einfach mehr Ressourcen zur Verfügung stellen wollen.
Okay, ja, wahrscheinlich wird es eh besser sein, einfach mal ausprobieren, selber Erfahrungen sammeln, wie gut ist die Qualität der Ergebnisse und sich dann einfach ein eigenes Bild machen, so werde ich es auch machen. Ich werde es einfach mal für verschiedene Aufgaben, für die ich jetzt bisher Opus 4.8 genutzt habe, einsetzen. Was ja auch noch erwähnt werden muss, ist, dass es jetzt auch in Claude Code zum Beispiel verfügbar ist, was ja standardmäßig bisher, glaube ich, Sonnet 4.6 genutzt hat. Wenn das jetzt auf das neue Modell geht, wird es auch interessant zu sehen sein, wie dann sich die Ergebnisse entwickeln, wobei ich auch schon bisher sehr, sehr zufrieden war in den meisten Fällen mit dem, was da als Ergebnis geliefert wurde.
Ich meine, also, was schon auch besser sein wird, ist, du kannst jetzt halt tatsächlich Opus 4.8 als Hauptagent nehmen und dann hierarchisch drunter Sonnet 5 Agenten nutzen für verschiedene Informationsbeschaffung oder Teilaufgaben. Und damit ist dein gesamter Workflow deutlich günstiger. Also das ist sicher ein Vorteil. Ja. Und ja, auch Anthropic hat ja auf Claude Code ja auch diese hierarchischen Agenten rausgebracht. Also es gibt jetzt nicht nur quasi eine Ebene, sondern bis zu 5 Ebenen an hierarchischen Agenten. Das ist so ein stilles Feature, das ausgerollt wurde, das massiv Dinge verbessert. Ja? Mhm. Also wenn du das richtig einsetzt, dann hast du quasi einen, der holt die Informationen drüber und beliefert quasi den nächsten Agenten. Der nächste Agent fickt dann zum Beispiel Informationen zusammen. Der nächste analysiert das und dann gibt es einen Qualitätsagenten und all diese. Also diese hierarchische Schachtelung von Agenten ist ja jetzt in Claude Code möglich. Und wenn du hier Sonnet verwenden kannst, ist das natürlich super. Ja.
Ja, das stimmt. Auch noch etwas, was ich ausprobieren muss. Und ich glaube, gut ist dann einfach, man hat hochwertige Ergebnisse und spart dann hoffentlich unterm Strich Token beziehungsweise Nutzungsvolumen ein. Und das wird ja immer wichtiger, weil man ja auch immer mehr Aufgaben einfach mit der KI ausführt. Und da kann man dann auch so ein bisschen die Kosten im Blick haben beziehungsweise die Kosten deckeln. Gut, aus China gibt es auch was Neues, da müssen wir auch drüber sprechen, und zwar von Baidu. Baidu ist ja jetzt nicht nur Chinas größte Suchmaschine, sondern die sind auch sehr umtriebig im Bereich KI und der Entwicklung von Modellen. Und etwas Neues, was jetzt vorgestellt wurde, ist Baidu Unlimited OCR, ein Open-Source-Modell mit 3 Milliarden Parametern, das die Abkürzung OCR lässt es schon vermuten, also das ist Optical Character Recognition, das in der Lage ist, ja, sehr lange Dokumente in einem sogenannten One-Shot-Verfahren, also auf einmal verarbeitet und das kann nicht nur für reinen Text, sondern zum Beispiel auch für Tabellen oder für Formeln angewandt werden. Und es ist dabei unglaublich effizient, funktioniert mit nur einer einzigen GPU mit mindestens 8 GB Videospeicher. Das heißt, man kann es auch lokal einsetzen. Und auch eine wichtige Rolle spielt dabei der sogenannte KV-Cache. Was ist das denn, dieser KV-Cache, und wie kann der hier unterstützen? Kannst du es mal erklären?
Also während die amerikanischen Large Language Models alle auf immer mehr Rechenleistung gehen, gehen die Chinesen klarerweise eher in Richtung Effizienz. Und das ist wieder so eines dieser Beispiele, das einen komplett neuen Ansatz verfolgt. Ja? Also die meisten Large Language Models verwenden so eine Art Multi-Head Attention. Also das ist, wo einfach linear der gesamte Speicher von dem Auslesen, also von Daten, wenn Daten ausgelesen werden oder Ergebnisse, Tokens generieren, dann werden die in den KV-Cache geschrieben. Also all das, was generiert wird, wird in den KV-Cache geschrieben. Und dadurch wird, je länger der Kontext ist, desto größer wird der KV-Cache und desto ineffizienter wird es natürlich, weil du immer mehr Speicher brauchst, um größere Dokumente zu verarbeiten. Weil du halt du musst das irgendwo hinschreiben, weil er kann sich das ja sonst nicht merken, was ist davor, was ist dahinter. Ne? Also man muss sich das wie bei seiner Tokenkette, man muss immer wissen, was ist vorne, was kommt als Nächster, was kommt als Nächster. Und das muss er irgendwo hingeschrieben haben. Und dieses, wo das hingeschrieben wird, ist der KV-Cache. Und da ist dieser Multi-Head-Attention-Mechanismus, der bei den meisten Large Language Models verwendet wird. Und was jetzt hier Baidu gemacht hat, die haben den Mechanismus ein bisschen verändert. Also die haben quasi diesen Mechanismus in Decoder durch Reference Sliding Window Attention, also sein neues Verfahren, ersetzt. Und diese Methode hält den Speicher des KV-Caches konstant. Also der wird nicht immer größer, sondern der hat immer quasi eine Größe und wandert quasi mit dem Kontext einfach weiter. Es werden nur die jüngsten Output-Tokens, also standardmäßig 128, tief im Speicher gehalten. Und während auf dem gigantischen Rest des Dokumentes über eine feste Referenzgröße referenziert wird. Ne? Also es ist jetzt quasi wie so ein Fenster, das immer weiter schreitet, wie so ein Scanner. Ja? Wie bei einem Scanner, es wird nur das gelesen, es wird nur das ausgegeben, was gerade gelesen wird. Und dadurch ist natürlich der Mechanismus deutlich effizienter und damit kannst du sehr, sehr, sehr große Dokumente einfach verarbeiten, weil du keine Limitierung mit dem KV-Cache mehr hast. Weil du halt immer 128 Tokens hast, die immer in dem KV-Cache bleiben und die schreiben sich fort. Und das wird ausgegeben sozusagen. Und damit erzielen sie signifikant bessere Ergebnisse, also im Vergleich zu DeepSeek OCR um 6,22 Punkte. Also und haben sind auch noch in der Inference natürlich viel schneller. Also um 12,7% in der Inference sind sie schneller. Und in der Genauigkeit sind sie auch bei 93,23%. Und und das ist wieder so eine kleine Geschichte, die irgendwo im Hintergrund passiert. Es ist jetzt, OCR-Modelle sind jetzt nicht der Überbringer. Ja? Also wir haben jetzt auch, Mistral hat jetzt OCR-4 rausgebracht, also in Europa. Und das hat... Das ist zwar auch besser in der Qualität gewesen, aber deutlich teurer, weil Mistral das nicht als Open Source, sondern halt als API-Modell nur anbietet, OCR-Systeme. Und die meisten Europäer verwenden tatsächlich das Mistral-Modell. Aber mit dem kannst du das einfach auf irgendeinem Rechner, auf irgendeinem Laptop sogar laufen lassen. und hast die Fähigkeit, Riesendokumente, 500, 600, 700 Seiten einfach in einem Stück zu scannen, ja, und ein Output zu liefern, weil er kontinuierlich das weiterschreibt.
Das wird ja auch sicherlich gerade für die großen Modellanbieter und für das Training der Modelle auch wichtig sein, weil die darauf angewiesen sind, möglichst viele Daten in kurzer Zeit einzulesen, oder?
Ja, ich meine, wie gesagt, bei einem OCR-Modell ist es jetzt einfach, so einen Reference Sliding Window Attention Mechanismus einzusetzen, weil der Kontext ja nur das Bild oder das PDF oder das Dokument ist, und zwar in dem Abschnitt, das er gerade liest. Das heißt, das, was er vor sich hat, kann er gleich den Output geben. Er muss nicht wissen, was davor oder danach ist, weil es geht seriell einfach weiter. Ja? Und deswegen ist das einfach. Und deswegen ist das wahrscheinlich dieser Mechanismus hauptsächlich eben für Modelle relevant, die OCR oder halt einfach nur eine Funktion haben, und zwar etwas zu lesen und zu analysieren, und zwar in einem kleinen Window, ja. Und wo es nicht relevant ist, was davor oder danach steht, dann kannst du sowas machen. Also es ist jetzt nicht so, dass du damit halt den kompletten KV-Cache, das gesamte KV-Cache-Problem im Training oder im Inferencing löst. Du kannst manche Fälle damit lösen, aber eben nur in einem Segment, wo du tatsächlich nur on the spot etwas analysieren musst und das quasi gleich rausgeben kannst.
Okay. Ja, also dann gerade auch, wie wir schon gesagt haben, gerade für lokale Anwendungen sicherlich auch interessant, weil es ja vergleichsweise genügsam ist, was die Hardware-Anforderungen angeht. Also sicherlich auch vielleicht dann auch eher ein Nischenprodukt, aber mit Daseinsberechtigung, könnte man so zusammenfassen. Okay, kommen wir weg von einem Nischenprodukt zu einem deutlich größeren und auch bekannteren, nämlich OpenClaw, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und das Ganze ist jetzt auch verfügbar als Handy-App, also auf iOS und Android. Das heißt, man kann über die App auf dem Smartphone sozusagen in der Hosentasche auf ein Netzwerk von KI-Agenten zugreifen über eine Schnittstelle, über eine API, und damit dann sehr komplexe Aufgaben sehr mächtig mit dem Handy orchestrieren lassen. Also vom Ansatz her ist es jetzt nichts grundsätzlich Neues, aber was ich dabei faszinierend finde, das ist eben, dass man jetzt unbegrenzte Möglichkeiten, was jetzt die Aufgabenbewältigung angeht, dass man die jetzt wirklich ganz bequem vom Smartphone aus steuern kann. Also das hat mich im ersten Moment beeindruckt, auch wenn es jetzt vielleicht technisch gar nicht so der große Schritt ist. Aber es hat sicherlich auch Implikationen auf die Art und Weise, wie wir solche Tools verwenden. Weil das Handy ist halt einfach allgegenwärtig, und das könnte dann das Ganze nochmal deutlich nach vorne bringen und auch noch mehr verbreiten. So zumindest meine Einschätzung. Wie würdest du das sehen?
Ja, es nimmt auf jeden Fall eine Barriere, weil die meisten Leute, die echte OpenClaw-Freaks sind, die haben das natürlich schon lang, aber die haben dann halt irgendeinen Cloudflare-Tunnel, dann über WhatsApp oder halt Signal oder sonst irgendwelche Chat-Apps, die sie dann mit ihrem OpenClaw zu Hause verbinden, und dann schreiben sie dem einfach Nachrichten. Ja, also das ist allerdings schon ein Handicap gewesen für viele, weil viele gar nicht wissen, wie man sowas einrichtet. Und jetzt hast du einfach eine App, ladst runter, installierst es, verbindest dich, alles easy, alles da. Es gibt sogar diese API, also dass du das quasi über einen Service nutzen kannst, ja. Und das macht das natürlich nützlicher und einfacher zu bedienen. ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin kein großer Fan von OpenClaw mittlerweile, weil es mir zu clunky ist. Also zu, also die Bedienung ist zu kompliziert, die Fähigkeiten sind zu undurchsichtig, die Sicherheit ist mir zu unklar. Man muss wirklich ein Experte sein, um das sauber bedienen zu können, sodass das nicht irgendwie irgendwas kaputt macht. Da bin ich, meine, es klingt jetzt blöd, aber da ist Claude Code schon deutlich entspannter, hat dieselben Fähigkeiten. Natürlich nicht in der Dimension, dass du mehrere Modelle verwenden kannst, aber ja, es ist mir ein bisschen zu clunky. Also das OpenClaw. Ich nutze es nicht. Ich habe es mal probiert, aber es war mir zu aufwendig. Und ich wusste nicht, was es tut.
Okay, ja klar, verständlich. Ging mir auch so. Ich habe es bisher auch nur mal so testweise genutzt, aber jetzt nicht so im Alltag. Aber ich könnte mir gut vorstellen, auch mal diese App zu installieren und das auch mal auszuprobieren. Gut, dann kommen wir zu einer Studie, auf die ich gestoßen bin, und zwar von der Harvard University. Und das tangiert wieder so ein bisschen auch ein Themenschwerpunktgebiet von mir. Es geht nämlich um die Wiedergabe von Newsinhalten durch KI-Modelle, beziehungsweise auch um die Genauigkeit, beziehungsweise die Fehleranfälligkeit. Und es ist ja etwas, was jetzt auch gerade im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise auch im Zusammenhang mit dem Versuch von Verlagen, ihre Inhalte noch irgendwie sichtbar zu halten und auch weiterhin Menschen auf ihre Webseiten zu bringen, ist das sicherlich spannend, weil immer mehr Menschen nutzen eben auch die KI, um sich über aktuelle News zu informieren. Und dabei muss man eben wissen, dass es da zu Fehlern kommen kann. Und die Ergebnisse dieser Studie, die haben so ein bisschen das bestätigt, was wir beide auch schon in der persönlichen Nutzung immer wieder festgestellt haben, nämlich dass gerade Google-Systeme oder Google Gemini da besonders zuverlässig ist, aber auch Grok 4 interessanterweise. Und eine weitere Erkenntnis ist, dass das Ganze auch ein bisschen von der Sprache oder von der Region abhängig ist, in der ich mich bewege. Also so waren zum Beispiel die Ergebnisse für englischsprachige Fragen, die dann zu Newsinhalten gestellt wurden, die waren sehr gut und in über 90% der Fälle richtig. Aber bei Hindi zum Beispiel sank diese Qualität auf unter 80%, also 79,3% wurden da angegeben. Und spannend ist auch, dass diese Fehler bei der Informationsbeschaffung passieren und nicht bei der Verarbeitung durch die KI. Und zwar dieses sogenannte Evidence Binding, ja, also das Anknüpfen an Beweisen. 70% der falschen Antworten, die resultierten aus dieser Studie aus Fehlern bei der Informationsbeschaffung. Also entweder fanden die Modelle keine ausreichend relevanten Inhalte oder sie nutzten Quellen, die zwar thematisch verwandt, aber dann faktisch abweichend waren. Und im Gegensatz dazu, wenn das System eine gute Quelle gefunden hat, dann hat es da auch fast immer die richtige Antwort daraus extrahiert. Und interessant ist auch hier wieder die Dominanz eben englischsprachiger Quellen. Und selbst bei nicht englischsprachigen Nachrichten, da stützen sich die Chatbots stark auf englischsprachige Quellen, die es dazu gibt. Und da war das englischsprachige Wikipedia die am häufigsten zitierte Quelle überhaupt. Und das führt dazu, dass KI-Modelle bei nicht englischen Themen häufig auf Ersatzquellen zurückgreifen. Und dadurch können dann eben auch Abweichungen entstehen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die beeinflussen können, auf welche Quellen die Chatbots dann zugreifen. Zum Beispiel, ob überhaupt ein Zugriff möglich ist auf die jeweiligen Websites. Also manche, gerade so große News-Publisher, die sperren ja den Zugriff auch für KI-Bots oder versuchen es zumindest. Das wird ja auch gerne umgangen. Und was auch auffällig war, ist, wenn die Qualität der gestellten Fragen nachgelassen hat, also wenn man zum Beispiel falsche Prämissen oder verdrehte Fakten in die Fragen eingebaut hat, dann fiel die Genauigkeit drastisch ab, zum Beispiel bei GPT-5 nur noch auf 19%. Und hier blieb aber Grok 4 mit 70% noch relativ stabil. Ja, also all das sind Dinge, die man so ein bisschen, also gerade wenn man im journalistischen Bereich oder als Nachrichtenverlag tätig ist, die man so ein bisschen einfließen lassen kann. Und eine wichtige Erkenntnis für mich ist eben auch, dass Englisch hier nach wie vor eben dominant ist und dass man versuchen sollte, nach Möglichkeit, wenn es sich irgendwie anbietet, auch zumindest die wichtigsten Inhalte auch auf Englisch zu veröffentlichen, zu publizieren. Ja, also spannend aus meiner Sicht und wie schon gesagt, also es bestätigt ja so ein bisschen auch unsere praktischen Erfahrungen. Ne?
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, was für mich hier so ein bisschen heraussticht, ist tatsächlich diese Beeinflussbarkeit der Modelle. Ne? Also bei GPT-5, dass wenn du dem irgendwie einen Kontext mitgibst, der vielleicht eine Annahme beinhaltet, auch wenn du sie vielleicht nicht beabsichtigst, du dann trotzdem irgendwie ein schlechteres Ergebnis bekommst und eben bei Modellen wie Grok oder auch bei Gemini eben dann trotzdem noch die richtige Antwort bekommst, obwohl du einen falschen Kontext mitgegeben hast. Also das finde ich total wichtig, ja. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Und wie gesagt, das bestätigt tatsächlich, was wir schon längst beobachtet haben. Das ist, dass du halt mit manchen Modellen Recherche machen kannst und mit anderen einfach nicht, ja. Und was aber interessant wäre, ist, wie die Informationsbeschaffung tatsächlich dann funktioniert. Ich meine, da hast du ja einen Artikel geschrieben über ChatGPT, ne? Wie funktioniert denn das bei ChatGPT? Also ja, wie wird man dort sichtbar sozusagen?
Ja, genau, also äußerst spannend. Und zwar bin ich da auf eine kleine Analyse gestoßen vor ein paar Tagen. Und da wurde der Netzwerk-Traffic, also einfach über die Developer-Tools in Google Chrome, untersucht mit ChatGPT. Und das hat einige interessante Erkenntnisse zutage gebracht, auch was so interne Bezeichnungen oder interne Kategorisierungen von Anfragen durch ChatGPT betrifft. Also zum einen bin ich da auf vier Begriffe gestoßen, die erstmal so ein bisschen kryptisch klingen. Die nennen sich SERP, Labrador, Bright und Oxylabs. Und das sind Begriffe, die innerhalb dieses Feldes Result Source genannt werden, mit dem ChatGPT jede abgerufene Webquelle markiert. Dabei bedeutet SERP sozusagen, das steht für die Basis des offenen Webs und tritt meistens so bei nachrichtenbasierten Suchanfragen auf, wie zum Beispiel Yahoo. Dann Labrador, das ist eine Whitelist von etablierten Publishern. Da gehören zum Beispiel Reuters dazu, Guardian, Wall Street Journal, Wikipedia. Und von denen werden dann teilweise auch fast vollständige Artikel bis zu 1080 Zeichen extrahiert. Und Bright und Oxylabs, das sind kommerzielle Webscraper, also die praktisch den Großteil der Abrufe bei kommerziellen Suchanfragen wie Shopping, Finanzen und Wetter beziehungsweise auch für regionale und lokale Presse dann bei Oxylabs genutzt wird. Und genau, also bevor ChatGPT dann eine Websuche startet, um dann seine Antwort auch zu erzeugen oder anzureichern, da werden zunächst einmal Anfragen mit Hilfe eines bestimmten Feldes dann in verschiedene Kategorien einsortiert. Das Feld nennt sich Turn Use Case. Und wird eine Anfrage zum Beispiel als Text klassifiziert, dann findet überhaupt keine Suche im Web statt, sondern es wird ausschließlich auf Basis der Trainingsdaten geantwortet. Und dazu gehören zum Beispiel offensichtliche Anfragen wie Übersetzungen oder auch das Schreiben von Code, aber auch überraschenderweise Themen wie zum Beispiel Behandlungsrichtlinien für Diabetes Typ 2. Und das hat wiederum Konsequenzen auf dieses sogenannte EEAT, worauf ja oft hingewiesen wird, im Sinne von Vertrauenswürdigkeit, Autorität, Expertise und auch Erfahrung. Das sozusagen ein Qualitätsmerkmal darstellt. Das kommt ja von Google, dieser Begriff. Aber dieses EAT, das spielt ja dann überhaupt keine, zumindest keine direkte Rolle, wenn es dann überhaupt nicht zu einer Abfrage im Web kommt und zum Beispiel ChatGPT gar nicht auf Suchergebnisse von Google oder so zugreift. Einen indirekten Effekt hat man dann höchstens dann, wenn man sozusagen als Quelle so autoritär oder als so große Autorität und vertrauenswürdig eingestuft wird, dass man dann in den Trainingsdaten landet. Das kann natürlich dann einen Einfluss haben. Also soweit schon mal dazu. Das heißt also, nicht jede Anfrage bei ChatGPT führt zu einer Websuche und da kann ich dann auch optimieren, so viel ich will. Da werde ich dann, selbst wenn ich auf Platz 1 in Google stehe, gar nicht genannt. Interessant ist auch, wenn man zum Beispiel nach Preisen recherchiert, dann feuert ChatGPT gezielt auch gerne so Zeitabfragen direkt ab. Das heißt, Zeitabfragen sind gezielte Abfragen, die nur spezielle Websites dann in den Ergebnissen zutage fördern sollen. Und das wird dann eben genutzt, um Preise zu recherchieren oder auch einfach Annahmen zu Preisen zu bestätigen. Man muss da auch unterscheiden, auch das geht aus diesem Netzwerk-Traffic hervor. Es gibt verschiedene Metriken oder Arten, wie Marken und Websites erscheinen können in ChatGPT. Da gibt es zunächst mal Fetched, das heißt also, das Modell zieht dann die Seite in den Kontext, aber der Leser sieht das überhaupt gar nicht. Cited bedeutet, die Seite wird als Quelle hinter einem bestimmten Satz dann als Fußnote verlinkt. Und Mentioned, da erscheint dann die Marke zum Beispiel als Antwort oder in der Antwort, auch als Link, aber auch ohne. Und ist aber dabei nicht die Quelle für die getätigte Aussage. Man kann also erwähnt werden, ohne zitiert zu werden und umgekehrt. Und auch da, all das muss man im Blick haben, wenn man zum Beispiel kontrollieren und messen möchte, wie sichtbar ist denn die eigene Website oder die eigene Marke überhaupt in ChatGPT. Ja, und vielleicht ein Schluss, den man auch ziehen kann aus diesem Ganzen ist, also wer jetzt behauptet, er kenne die Ranking-Faktoren von ChatGPT, der verkauft ja sozusagen dieses oft zitierte Snake Oil, ne? Weil im Netzverkehr des Browsers, da finden sich zumindest mal keine Ranking-Scores, mal abgesehen davon, dass es ja bei Antworten von ChatGPT keine Rankings gibt, wie jetzt in klassischen Suchergebnissen. Aber was man zumindest sehen kann, ist die sogenannte Chain of Thought. Also man kann dann schon sehen, wie das Ganze funktioniert, wie das arbeitet und wie dann auf bestimmte Suchanfragen dann reagiert wird. Ja, das lässt so ein paar Schlüsse zu oder so ein paar Handlungsanforderungen. Also zunächst einmal ist es wichtig, dass man alle wichtigen Informationen in das reine HTML packt und nichts, was irgendwie wichtig ist, erst per JavaScript rendert oder in Bildern oder PDFs versteckt. Es bringt dir auch nichts, wenn du nur deine eigene Website optimierst und nicht auf wichtigen Quellen erscheint, die ChatGPT für bestimmte Arten von Suchanfragen verwendet, auf denen du mit deiner kleinen Website jetzt zum Beispiel gar nicht vorkommen würdest. Ja? Also da musst du schauen, dass du zum Beispiel in Foren wie Reddit oder auf YouTube vorkommst, weil die dann auch für Anfragen genutzt werden, für die deine Website dann gar nicht ausgewählt werde. Und ja, man sollte, bevor man überhaupt Aufwand reinsteckt und für bestimmte Suchanfragen optimiert, erstmal prüfen, ob diese oder die relevanten Suchanfragen dann überhaupt eine Websuche auslösen bei ChatGPT. So, und wer das alles mal sich anschauen möchte, also man kann das relativ einfach in den Chrome Developer Tools dann machen. Man muss einfach in den Network Reiter wechseln und dann noch Preserve Log anhaken. Und dann kann man in ChatGPT eine Suchanfrage ausführen und in den Antworten dann nach dem Begriff Result _source suchen und dann sieht man sofort die Pipeline und die entsprechenden den entsprechenden Traffic, der dazu entstanden ist. Also finde ich sehr spannend und hilft natürlich auch dabei, diese ganzen Mechanismen zu verstehen, die da im Hintergrund ablaufen. Und man sieht auch, dass eben die Optimierung oder auch das Messen von KI-Sichtbarkeit jetzt schon eine deutliche Erweiterung der klassischen SEO-Techniken bedeutet.
Vor allem bedeutet es, dass du gar nicht so viel Einfluss hast, wie du glaubst, ne? Das ist sehr viel Trugschluss, ne? Und das, also ich muss sagen, ChatGPT ist sowieso sehr intransparent bis jetzt gewesen, wobei man jetzt mit den Erkenntnissen sagen könnte, dass sie eigentlich recht transparent sind, weil diese Sachen klar ersichtlich sind. Hingegen bei Gemini ist das weniger der Fall, aber da wissen wir, dass die noch auf den Index noch teilweise zugreifen und da halt mehrere Mechanismen dahinter stehen. Bei ChatGPT wissen wir das ja gar nicht. Das heißt, ob die in Wirklichkeit ein RAG-System verwenden, vielleicht parallel ein Index-System verwenden oder was auch immer, das ist ja komplett intransparent. Wenn man sich die also wenn man Rückschlüsse ziehen würde aus dem, was du gerade gesagt hast, müsste man sagen, eigentlich können sie kein Indexsystem haben. Das heißt, alles basiert rein auf entweder Trainingsdaten oder Web Search, basierend auf irgendwelchen Suchmaschinen, Algorithmen, die sie selbst wiederum nutzen von anderen Drittanbietern. Weil einen eigenen werden sie wahrscheinlich gar nicht haben.
Nee, glaube ich auch. Und ich meine, es gibt ja auch genug Anbieter dafür. Also einer, der, den ich jetzt gar nicht genannt habe in diesem Kontext, das ist ja Common Crawl, die ja auch mehr oder weniger ein Archiv des gesamten Webs aufgebaut haben und das regelmäßig auch aktualisieren. Common Crawl ist ja etwas, das auch von verschiedenen KI-Modellen genutzt wird. Und man kann ja auch mit Hilfe passender Tools sogar abrufen, wie, also ob man überhaupt als eigene Website da in diesem Archiv enthalten ist und wie prominent man da verlinkt ist auch. Ist auch sehr spannend, weil das natürlich auch wiederum einen Einfluss haben kann auf die Sichtbarkeit in den Antworten von nicht nur ChatGPT, sondern verschiedenen KI-Modellen.
Das heißt, wenn du in dieser Labrador-Section irgendwo erwähnt wirst von irgendwelchen Known-Entitäten, also weiß nicht, Financial Times oder was auch immer, der Information, was da vielleicht alles drinnen ist, wenn du da vorkommst, dann hast du eine Chance. Wenn du da nicht vorkommst, bist du quasi dem Common Crawl mehr oder weniger ausgesetzt oder was die halt irgendwo mal gecrawlt haben und in ihre Trainingsdaten reingegeben haben, was wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, wenn du ein KMU bist, dass da viele Daten von dir drinnen sind und selbst wenn sie drinnen sind und du bist vielleicht nur die Nummer 3 und nicht die Nummer 1, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht vorkommen, sondern es wird nur die Nummer 1 vorkommen, weil die Datenmenge gar nicht ausreicht, um irgendwie relevant Sichtbarkeit zu erzeugen.
Richtig, und wenn du dann, sage ich jetzt mal, auch noch eine nicht englischsprachige Quelle bist, ja. Wie
Deutsch
vorhin
zum Beispiel,
dann senkt das die Chancen gleich nochmal zusätzlich. Ja, aber wenn man es ein bisschen auf eine vereinfachte Formel bringen möchte, dann heißt das einfach, sei an so vielen Orten und auf so vielen Plattformen wie möglich sichtbar, auch auf den großen. Und sichtbar heißt jetzt nicht, dass du da auch einen Link haben musst unbedingt, ne? Sondern es reicht schon, wenn du erwähnt wirst. Und das ist natürlich auch nochmal spannend, weil wir jetzt wegkommen von diesem klassischen Link-Building, wie wir es halt früher immer nur hatten, dass man auch teuer Geld bezahlen muss, sondern du kannst zum Beispiel auch überlegen, ob du ein Advertorial irgendwo schaltest, auf einer großen Publikation oder ob du zum Beispiel dir eine Präsenz eine gute aufbaust in Reddit oder YouTube oder so, ne? Also das eröffnet ganz neue Möglichkeiten und Handlungsfelder.
Wo es geht.
Ja, man muss, also im positiven Sinn natürlich, ne? Also man muss das Spiel natürlich mitspielen. Also man muss die Regeln kennen, man muss das Spiel mitspielen und dabei versuchen, so möglichst White Hat oder zumindest mal Grey Hat zu sein und dann eben auf die Dauer davon auch zu profitieren. Aber das hilft natürlich auch nur sehr stark dabei, wenn du versuchst, da immer auf dem Laufenden zu sein und zum Beispiel hier den Podcast hörst. Sehr gut. Bleiben wir doch noch ein bisschen bei ChatGPT spanne ich jetzt wieder den Bogen zu OpenAI, ist ja nicht weit. Und damit gleich auch zur Kategorie Markt. Da ging es ja auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über den Börsengang von OpenAI, beziehungsweise nachdem ja jetzt auch SpaceX an die Börse gegangen ist und da schon mal ziemlich viel Geld reingeflossen ist, stellt sich natürlich die spannende Frage, wer kommt als nächstes? Bei OpenAI könnte es jetzt sein, dass das oder ist sogar schon beschlossen, ich weiß gar nicht, dass es erst im nächsten Jahr stattfindet. Was können wir daraus für Konsequenzen ableiten?
Wir hatten ja schon mehrfach jetzt auch darüber spekuliert, ob es OpenAI überhaupt rechtzeitig an die Börse schafft. Und zwar war das ja einerseits quasi der Wettkampf zwischen OpenAI und Gemini und OpenAI und Anthropic, weil OpenAI Gemini war ja der Kampf für die Consumer-Ecke, wo ja Gemini langsam irgendwie die Marktanteile auffrisst. Also langsam ist gut, eigentlich schon dominiert in Wirklichkeit. Mit ihren, gerade vor allem, wenn man die AI-Overviews und dergleichen mitzählt. Und gegen Anthropic verlieren sie halt im B2B-Markt. Und dann gibt es halt noch den Markt der Freelancer und dergleichen. Und auch der geht jetzt mittlerweile mehr an Anthropic als an OpenAI. Das heißt, wenn man jetzt einen Börsengang macht und irgendwie eine Bewertung von einer Billion oder mehr gehen will, also man will ja keine Downround machen. Ich glaube, die letzte Bewertung von OpenAI war irgendwas 960 Milliarden oder so, Post-Money. Wenn sie jetzt an die Börse gehen, will natürlich jeder mindestens 1,5 bis 1,8 Billionen Wert schaffen. Also ein Verdoppler wäre super, so wie es halt SpaceX gelungen ist. Der hat es nicht nur verdoppelt, sondern der hat es fast versechsfacht, den Wert. Anthropic wird das wahrscheinlich gelingen, weil sie halt dieses starke Wachstum haben. Und der einzige Grund, warum sie nicht noch stärker wachsen, ist die US-Regierung, die sie aktiv anpöbelt und versucht, klein zu halten. Das wird ihnen trotzdem nicht gelingen, weil egal, was die amerikanische Regierung dagegen tut, die Community hat eine klare Meinung und auch die Community sieht natürlich, dass es einen Player am Markt gibt, der zumindest ein Rückgrat besitzt. Und auch wenn das alle Superkapitalisten sind, das haben wir ja auch schon gesagt, also keiner von denen ist jetzt ein Engelchen. Das ist alles Maximalkapitalismus. Aber unter den Maximalkapitalisten verfolgt Anthropic zumindest irgendeine Art von Grundlage, ethisch oder moralisch, wie auch immer man das jetzt sehen mag. Sie verfolgt auf jeden Fall eine Politik, die nicht dieser Korruption und dieser Willkür der US-Regierung ausgesetzt sein sollte. Und aus diesem Grund, und nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie halt die besten Modelle bauen und die besten Wissenschaftler haben und auch in dem Coding-Segment tatsächlich einfach das beste Produkt haben und keiner kommt hinterher. Und es ist so ein bisschen wie mit Google. Je mehr es nutzen, desto besser wird auch das Modell. Und je besser das Modell wird, desto mehr nutzen es. Das heißt, du hast ein Flywheel gebaut, das in sich immer besser wird. Und auch wenn jetzt hier OpenAI daherkommt und sagt, oh, wir haben jetzt hier GPT-5.6 und das ist genauso gut wie Mythos und Fable und was auch immer. Und wir haben jetzt auch hier dieselben drei Ebenen wie mit Terra, Luna und Sol. Also vielleicht zur Erklärung, also das GPT-5.6-Modell ist rausgekommen, auch mit drei Varianten, also Luna, das ist das kleinste, Terra, das ist quasi so wie Sonnet und Sol, das ist quasi das größte, ist angelehnt quasi an unser Sonnensystem, die Sonne, die Erde und der Mond. Und so ist auch quasi die Staffelung der Preise, $5 Input, Input und $30 Output ist Sol, $2.50 Input und $15 Output ist Terra, $1 Input, $6 Output ist Luna und das Ganze soll so toll sein wie Anthropic. Und laut Benchmarks ist es das auch, aber wenn man halt mal, es gibt ja dieses Meter, Meter ist ja einer dieser Benchmark-Anbieter, die quasi messen, wie lang so ein Model autonom arbeiten kann. Und da sind sie jetzt draufgekommen, dass halt GPT-5.6 das Modell ist, das am meisten cheatet, also mit der klarsten Cheat-Rate, die es überhaupt jemals bei einem Modell gegeben hat. Und wenn man das rückrechnet, dann kommen sie irgendwie nur auf 10 Stunden oder so. Ja? Also bei weitem nicht ansatzweise dort, wo Anthropic liegt. Und all diese Dinge, also sie verlieren Marktanteile, sie verlieren die verschiedenen Märkte auch, führt jetzt dazu, dass die Bewertung immer weiter runtergeht. Und wenn sie es jetzt nicht schaffen, auch vor Anthropic an den Markt zu gehen, also in einen IPO zu machen, was ziemlich sicher nicht passieren wird, weil die hier schon viel früher gestartet sind und auch und die könnten sich's auch erlauben, nach OpenAI an den Markt zu gehen. Und wenn das passieren würde, würde der IPO-Preis von OpenAI massiv sinken. Und das wäre ein Problem für die Investoren, weil die haben ja eine Lock-up-Period. Das heißt, die Lock-up-Period ist in der Regel 6 Monate. Das heißt, die Investoren, wie auch ein Softbank oder auch der Peter Thiel, ja, und viele andere, können ihre Anteile erst 6 Monate nach dem IPO verkaufen. Aber wenn in dieser Zeit Anthropic an die Börse geht, dann würde natürlich der Preis massiv sinken und die könnten dann also ein Nvidia oder ein Softbank könnte dann ihre Anteile nicht zum selben Preis verkaufen, wie sie es gekauft haben, sondern sogar sie müssten sie billiger verkaufen. Also ist die Strategie, wir bleiben noch private. Solange wir private sind, können wir die Bewertungen stabil halten. Keiner muss irgendwelche Abschreibungen in irgendwelchen Bilanzen machen. Solange künstlich der Wert oben gehalten wird, ist alles gut. Und dann wird das jetzt so lange durchgezogen, solange es möglich ist. Cash hätten sie noch genug. Problematisch wird es, wenn ihnen irgendwann das Cash ausgeht. Das heißt, wenn sie weiter so hausen mit ihren Finanzen, wie sie es vorher gemacht haben, viele Projekte machen und einfach Geld verbrennen, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr lange reichen. Und dann haben wir das Szenario, was wir ja schon mal Anfang des Jahres genannt hatten, dass Anthropic einer der Anbieter ist, der vielleicht vom Markt verschwindet, bevor er groß wird. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich, also sie spielen auf Zeit, deswegen haben sie jetzt den Börsengang verschoben. Das hat natürlich Implikationen auf die gesamte Venture-Szene, weil da natürlich massiv Kohle drinnen steckt. Die großen Investoren wie Amazon und Microsoft und Softbank und Oracle und Softbank wird es treffen, Amazon ist es wahrscheinlich wurscht, weil die haben das so ein kleiner Anteil von ihrer Gesamtbewertung. Aber Softbank könnte tatsächlich Probleme bekommen, wenn sie keine Liquidität schaffen, vor allem mit all den Krediten, die sie da sozusagen geholt haben, um die Data Center von OpenAI zu finanzieren. Ähnliches Problem wird es mit Oracle geben und noch ein paar andere Player, die hier ja Venture Capital drinnen stecken haben, aber nicht rausbekommen und die jetzt ausschließlich auf OpenAI gesetzt haben und nicht auf alle, also nicht auf SpaceX und Grok und Anthropic und alle, die am Markt sind, ja, also die, die gestreut haben, die werden kein großes Problem haben, aber viele haben nicht gestreut. Und auch OpenAI hat ja, wer sich noch erinnert, ganz am Anfang so eine Art Klausel, wo die, die in OpenAI investieren, in andere nicht investieren dürfen. Die großen Player, denen was wurscht, die haben gesagt, ja, versuch's doch zu exekutieren. Aber die kleinen Player haben das dann doch eingehalten, weil sonst wären sie nicht in die Runden reingekommen. Und die beißen jetzt die Hunde. Ja. Also das wird wahrscheinlich zu leichten Problemen in der Venture-Szene kommen. Vor allem für die, die jetzt hier hauptsächlich auf OpenAI gesetzt haben. Aber wir haben es ja, wir haben es uns schon gedacht und haben es ja auch schon mehrfach in mehreren Folgen jetzt auch schon gesagt. Und das war eine der Predictions des aus dem Jahre für das Jahr 26, dass OpenAI hier ein Problem kriegt. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Ja.
Genau, ja. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen schwärzer gemalt, was OpenAI angeht, in meinem Ausblick auf dieses Jahr. Gut, jetzt ist Halbzeit. So, die ersten dunklen Wolken am Horizont zeigen sich. Und ich könnte recht haben mit meiner Prognose. Ich wünsche es natürlich niemandem, ja, dass irgendwas Schlechtes passiert, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das weitergeht. Dass zumindest mal vielleicht ein Teil meiner Erwartung sich da erfüllen wird. Ich glaube, wir müssen dann, bevor das Jahr zu Ende ist, uns mal zusammen diese Vorhersage anhören, weil ich weiß auch gar nicht mehr alles, was ich gesagt habe Anfang des Jahres, ehrlich gesagt. Aber vielleicht noch eine Sache im Zusammenhang, auch jetzt mit diesem Börsengang, was du angesprochen hast, auch mit anderen Börsengängen, das können wir jetzt durchaus auch noch kurz ansprechen, weil du es ja auch recherchiert hast. Bei Google bzw. bei DeepMind, da gibt es ja so ein bisschen so einen personellen Aderlass, ne? Also einige Hochkaräter, ja, einige Kompetenzen verlassen jetzt das Unternehmen. Zum Beispiel Noam Chazier geht zu OpenAI oder John Jumper geht zu Anthropic und so weiter. Ne? Und der Grund dafür ist mutmaßlich, wir wissen es nicht genau, jetzt gar nicht, dass es bei Google oder bei DeepMind so schlecht wäre, sondern weil man natürlich, wenn man jetzt vor einem Börsengang zu so einem Unternehmen wechselt, dass man da nochmal richtig viel Kohle abgreifen kann, beziehungsweise, naja, zumindest mal vielleicht Optionen oder irgendwas, ja, in der Art. Wie würdest du das bewerten?
Ich würde das verneinen. Also ich würde diese Ursachen bei diesen Playern, also nur am Chassier, nur für die, die es nicht wissen, ist einer der Co-Autoren von Attention is All You Need. Also das ist quasi einer der Urväter der Transformer-Architektur und sicher die Koryphäe, was Large Language Models angeht und der Kopf hinter dem gesamten Gemini. John Jumper, wer es vielleicht vergessen hat, ist der Chemie-Nobelpreisträger neben dem Demis Hassabis, ja, der für AlphaFold den Chemie-Nobelpreis bekommen hat. Und jetzt gibt es noch zwei weitere, also den Jonas Adler und den Alexander Pritzler. Das sind ebenfalls Gemini-Forscher und die sind jetzt auch zu Anthropic gegangen. Und ich glaube, es gibt hier mehrere Ebenen. Beim Noam Chazier weiß ich nicht, warum er zu OpenAI geht, ehrlich gesagt, ja. Weil OpenAI ist sicher nicht der Player, der sozusagen die beste Forschung haben wird. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass OpenAI den Bedarf hat, einen genialen Wissenschaftler zu bekommen, um sie in dieses ganze Coding-Thema reinzubringen. Ja, das heißt, die werden ihm vielleicht versprochen haben, dass er das gesamte Team übernehmen darf und der neue Obermufti wird. Und damit hat er einfach einen Einfluss auf die Entwicklung der KI-Entwicklung. Und das ist, glaube ich, eher so das Level, in dem diese Leute denken. Weil die sind schon alle ja Multimillionäre, wenn nicht sogar Milliardäre, weil die schon von Grund auf einfach Anteile haben, die mehrere 10 Millionen oder vielleicht hunderte Millionen wert sind. Das heißt, Geld ist nicht mehr deren Antreiber. Daran glaube ich nicht. Bei Noam Jassir könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, dass er hier eine führende Rolle in der Geschichte der KI-Entwicklung bekommen möchte und deswegen er sich quasi Challenge accepted. Ich setze mich an das marode OpenAI und versuche, die an die Spitze zu bringen. Beim John Jumper, da bin ich mir fast sicher, dass es ein Kulturthema ist. Ja? Weil Google hat im Moment hat einfach ein massives Reputationsproblem aktuell. Also wer sich die G7-Versammlung angeschaut hat, da hat man das Bild gesehen, Donald Trump, neben ihm sitzt der Sam Altman und auf der anderen Seite sitzt der Demis Hassabis. Und gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches, sitzt der Anthropic-Chef. Ja? Das heißt, du hast eine klare Visualisierung der Gegensätze. Und du hast eine klare Visualisierung, dass Demis Hassabis, der liberale, geniale Wissenschaftler, der die gesamte KI-Entwicklung quasi an der Fingertip hat, ja, und das überhaupt alles erst gestartet hat mit DeepMind und auch mit dem Attention is All You Need Paper, dass der jetzt plötzlich korrumpiert und hier am Schoß von Donald Trump sitzt. Und das verträgt keiner von diesen Wissenschaftlern, die alle an Dinge glauben, wie eben, also einfache Dinge wie Gerechtigkeit, wie liberale Wertvorstellungen, Klimawandel, dass wir der Menschheit was Gutes tun müssen. Also die haben einen Kompass, der es ihnen nicht erlaubt, dass sie an der Seite von einem Donald Trump stehen. Und das ist genau das, was ich glaube, warum das jetzt passiert, dass ein John Jumper zu Anthropic geht, obwohl Anthropic ja nicht einmal ein gutes Lab ist für Biologie oder Chemie oder für Wissenschaft. Ja, die sind wirklich hauptsächlich im Coding drinnen, also sehr fokussiert. Vielleicht haben sie auch dem John Jumper versprochen, dass er halt diesen Science-Teil übernehmen darf. Ähnlich wie wahrscheinlich dem Noam Jassir, dass der die LLM-Welt verändern darf. Und der Jonas Adler und Alexandra Pritzler, das sind einfach nur, die wollen beim besten Lab arbeiten. Da bin ich ganz sicher. Und das ist ihnen scheißegal, wie viel Geld sie da bekommen, sondern die wollen einfach im besten Lab arbeiten und die wollen, dass das, was sie tun, einen moralischen Grundkodex erfüllt. Und ich glaube, das ist jetzt das Thema. Und wenn man sich das Ganze jetzt an der Börse anschaut, dieser moralische Kodex hat auch einen finanziellen Impact. Ja? Als der John Jumper Google verlassen hat, gleich nachdem, also am 18.06. hat der Noam Jassir Google verlassen, am 20. hat der John Jumper und am 24. der Jonas Adler und der Alexander Pritzler. Das heißt, du hast in einer Woche vier der renommiertesten KI-Wissenschaftler verloren. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Börse, weil natürlich keiner glaubt, dass ein DeepMind das sowieso jetzt auf ein Pferd setzt, auf das keiner setzt. Ja? Also Google setzt ganz klar auf den Consumer-Markt. Und der Consumer-Markt, den dominieren sie auch schon. Aber was noch nicht sicher ist, ist, dass der Consumer-Markt finanziell genauso attraktiv wird wie der Search-Markt. Also der Consumer-AI-Markt, weiß man nicht, ob der genauso viel Geld abwerfen wird wie der Google-Search-Markt und der ganze Advertising-Markt. Wir glauben das natürlich und wir haben ein gutes Vertrauen darin, dass Google das wahrscheinlich schon in den Zahlen sieht, wie man das sauber monetarisieren kann und dass sie auch marktanteilmäßig das Rennen eigentlich schon gewonnen haben, weil alleine durch Chrome und die Google-Suchmaschine und AI Overviews und AI Mode haben sie eigentlich schon 3 Milliarden User. Ja? Also aber sie würden es natürlich nie zugeben, weil sonst hätten sie ja wieder ein Monopolproblem und alle würden sagen, böses Google, ja? Oder Alpha. Es ist so ein bisschen, man weiß nicht genau, ist das jetzt die richtige Strategie oder nicht. Fakt ist, dass die Auswirkungen auf die Wissenschaft haben, also auf das Personal haben wird und dass in der AI-Welt das Personal das wichtigste Gut ist. Nicht nur die Rechenleistung, sondern auch das Personal ist hier wichtig. Und hier können einzelne Player riesige Unterschiede machen. Also, weil die einfach Dinge weiterbringen, wo ganze Armeen von AI-Wissenschaftlern nicht weiterkommen. Und es sind einfache Kleinigkeiten, die alles verändern. Ja? Weil sonst hätte auch ein Demis Hassabis es nicht geschafft, ein DeepMind aufzubauen, mit Fähigkeiten, an die keiner jemals geglaubt hat. Und auch das ganze AGI-Thema, wo das ja fast schon ein bisschen memehaft mittlerweile ist, ja. Wer braucht schon AGI und keiner glaubt so wirklich, dass es allgemeine Superintelligenz geben wird. Aber es wird es geben und es wird auch AGI geben, wenn es die nicht schon gibt. Und sie wird einen massiven Impact auf die Wirtschaft haben. Und diese Wissenschaftler sind verantwortlich dafür, dass diese Sachen gebaut und implementiert werden. Und du willst natürlich nicht, dass das an einem moralischen Kodex hängt, mit dem du dich überhaupt nicht identifizieren kannst und der, abgesehen von Kapitalismus, halt weggeht von Kapitalismus, sondern einfach hin zu totalitären Vorstellungen und staatlicher Kontrolle. Ja, also genau das Gegenteil von Kapitalist, ja, von Kapitalisten. Und was das und auch dieser gesamte Licensing-Deal, wo die US-Regierung freigibt, wer bekommt welchen Zugang, das ist ein klares Zeichen von totalitären Verhaltensmustern, die schädlich sind für den Grundgedanken des Kapitalismus und damit schädlich sind für Amerika als die Bastion des Kapitalismus und damit eigentlich der gesamte Grundgedanke, warum Amerika überhaupt jemals groß geworden ist. Und jetzt sträuben sich natürlich alle Richtungen, also die, von den Sozialisten über die Kommunisten, über die Kapitalisten, über die Libertären, die sich jetzt darum streiten, was ist jetzt der richtige Weg. Aber an der Macht ist halt jetzt ein Donald Trump. Und der tut erratisch, was er will. Und der ist einfach ein totalitärer, der versucht, möglichst viel für sich persönlich und seine Leute herauszuholen. Diese Veränderung in Google DeepMind ist quasi ein Sinnbild dafür. Das ist meine Meinung. Aber vielleicht haben die auch, weiß nicht, Milliarden bekommen, was ich aber nicht glaube.
Ja, also die Frage ist halt auch, ob jetzt die anderen Unternehmen, zu denen die jetzt wechseln, die genannten Personen, ob die jetzt in ethisch-moralischer Hinsicht dann ein besseres Betätigungsfeld bieten als Google oder DeepMind. Ne? Also, oder ob es generell bei einem gewinnorientierten großen Unternehmen möglich ist, diese Ideale zu verwirklichen oder ob man sich da nicht immer verkaufen muss?
Ja, ich glaube schon, dass man sich verkaufen muss. Ja, also das ist vielleicht gar nicht das Thema, aber es geht darum, zu welchem Preis. Ja, weil Ich glaub auch, dass, wie gesagt, dass der Noam Chassier aus anderen Gründen bei OpenAI ist als der John Jumper oder der Jonas Adler. Die haben sicher nicht dieselben Intentionen. Der eine wird wahrscheinlich eher performanceorientiert sein oder selbstbezogen, weil ethisch gesehen ist OpenAI vielleicht nicht das Unternehmen, wo du von einem DeepMind, auch wenn die gleich neben, also wenn die denselben Platz haben neben Donald Trump, ja, gibt es immer noch einen großen Unterschied zwischen einem Google und einem OpenAI. Also das muss man schon ganz klar sagen. OpenAI ist weit, weit näher an Trump als Google. Und Google ist eher Opportunist, sage ich jetzt einmal, und passt sich halt der Situation an, um zu überleben. Bei einem Anthropic, das sind ganz klar, das sind Prinzipien. Da geht es ganz klar um Prinzipien. Und wenn jemand prinzipiengesteuert ist, der hat einfach eine ganz andere Ausgangslage als jemand, der nicht prinzipiengesteuert ist. Es gibt ein neues Buch von Eric Ries. Ja, also Eric Ries, der hat, glaube ich, auch das in Startup geschrieben, ja, wo ja alle großen, also fast alle Startups in den USA auf dem basieren, inklusive auch der Harterwartung, war die Grundlage der Lean Startup. Und der hat jetzt eben ein Buch geschrieben mit dem Titel Incorruptible. Und da geht es genau um diese prinzipientreuen Unternehmen, die letztendlich dann doch überleben, obwohl sie gegen die kapitalistischen Grundregeln verstoßen. Aber dadurch, dass sie sich ihren Grundprinzipien treu bleiben, länger überleben als alle anderen. Und alle, die sich quasi rein dem Shareholder-Interesse beugen, die gehen in der Regel zugrunde. Und das ist auch historisch gut belegt. Ja, da gibt es ganz viele Beispiele dazu. Aber ich glaube, gerade diese sehr intelligenten Menschen sehen das sehr, sehr, sehr genau. Also die wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und entscheiden sich basierend auf dem und nicht basierend auf aktuellen Situationen, sondern dass sie in der Geschichte richtig dargestellt werden. Also das ist aber ist vielleicht auch meine utopische Vorstellung davon, ja.
Okay, ja, ich hoffe natürlich, dass du recht hast. Und ich glaube, dass, wie du es auch angedeutet hast, die Wahrheit vielleicht mal mehr auf der einen, mal eher auf der anderen Seite liegt. Aber wir sollten vielleicht schon den Menschen erstmal eherne Motive unterstellen. Und dann mal hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. Wobei so ganz lässt sich es natürlich nicht vermeiden, dass da Kommerz und Gewinn alles andere so ein bisschen in den Hintergrund drängen. Das ist klar. Aber das liegt ja auch in der Natur der Sache.
Was vielleicht auch die Leute interessiert, weil es ja gerade so aktuell ist, auch SpaceX und der Reflection AI Deal. Und was das jetzt auch bedeutet hier, weil wir haben jetzt seit dem SpaceX IPO, haben wir jetzt eigentlich fast wöchentlich begleitet, was da gerade passiert. Und wir können sehr gut sehen, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Und vielleicht so als Auffrischung, SpaceX hat jetzt einen neuen Deal gemacht mit Reflection AI. Also und Reflection AI, wer das nicht kennt, das ist ein Open Source Anbieter, also ein Open Source KI-Labor, gegründet von zwei ehemaligen Google DeepMind-Forschern. Und der Deal ist jetzt nicht riesig, also das sind 150 Millionen Dollar pro Monat. bis 2029 soll er gehen. Also in Summe so ein bisschen was über 6 Milliarden Dollar. Aber was interessant ist, ist, dass das bereits hier auf das Colossus 2 Data Center geht. Das heißt, SpaceX fängt schon an, Colossus 2 zu vermieten. Und wenn man jetzt alles aufsummiert, ja, was jetzt hier reingekommen ist in den letzten, seit dem IPO an Neuzugängen, kommen wir fast auf über 80 Milliarden sozusagen Umsatz, der rein aus dem Compute-Umsatz dazukommt. Ja, also eine Vervierfachung, eine mehr als Vervierfachung des Gesamtumsatzes innerhalb von nur 2 Wochen. Und das sagt uns wieder, dass, dass hier mehr passiert als, also das Financial Engineering, das Elon Musk mit dem SpaceX IPO durchgeführt hat, also mit der Bewertung, mit dem Halten der Bewertung, mit dem kurzen Drop der Bewertung, aber jetzt wieder aktives Anfeuern der Bewertung. Und zwar so lange, dass immer schrittweise, etappenweise die neuen Player, also jetzt kommt MSCI, die jetzt die jetzt Anteile kaufen müssen. Dann kommen die nächsten Indexfonds, die dann das ankaufen müssen. Dann gibt es die ersten, die halt verkaufen können, wo die Locker-Period verfrüht, also früher gelockert werden. Und dann, also es gibt so eine Staffelung, 3, 6, 9 Monate. Und dass diese Staffelung der Locker-Period, also von den Leuten, die verkaufen dürfen, genau der Bereich ist auch, der dann vom Markt bedient werden kann. Das heißt, was er hier tatsächlich gebaut hat, ist eine Methode, wie er diese Bewertung aufrechterhalten kann und all die Investoren, die drinnen sind, nicht verbrennt, obwohl er diese Mengen an Geld quasi wieder in den Markt bringt. Also, weil, wie gesagt, bei einer Bewertung von 2 Billionen, und wie gesagt, 50% davon wird über kurz oder lang als Free Float in den Markt gehen. 40%, über 40% hält er selber. Das heißt, in diesem Jahr werden wahrscheinlich, wenn die erste Lockup Period vorbei ist, das ist so im August, werden weitere 10-15% weggehen und dann Ende des Jahres werden hier nochmal 10-15%, das heißt 30% Free Float wird es geben. Das heißt, Free Float bedeutet Aktien, die an der Börse handelbar sind. Wenn man aber so viele Aktien mit einer Bewertung von 2 Billionen in den Markt reinschmeißt, dann muss ja zwangsläufig der Preis sinken. Es sei denn, man hat eine sehr gute Newslage und kann Schritt für Schritt immer dann, wenn quasi eine Locker Period rausgenommen wird, bringt man so eine gute News, dass dann der Markt das aufnehmen kann. Ja? Und das sehen wir hier, was hier tatsächlich konstruiert wurde. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Also Elon Musk hat hier einen Dealflow, der zeigt, dass, also wenn jetzt die ersten Zahlen vom Q2 gezeigt werden, werden wir schon eine massive Steigerung der Umsätze sehen. Wahrscheinlich eine Verdoppelung und im Q3 werden wir wahrscheinlich eine Vervierfachung sehen. Das heißt, es wird ausschauen wie so ein Raketenstart, wie ein exponentielles Wachstum. Aber das ist rein quasi konstruiert aufgrund der Deals, die jetzt hier abgeschlossen wurden, um halt auch, damit halt auch die Investoren, die derzeit in SpaceX investiert sind, auch das Geld in den freien Markt reinschießen können und damit das auch aufgenommen wird und nicht damit der Preis dann nicht mal schlagartig sinkt. Das wäre noch ein Thema. Also das finde ich sehr interessant. Also wie gesagt, man kann über Elon Musk sagen, was man will, aber diese SpaceX Story und dieses Financial Engineering ist ungesehen bis jetzt. Unabhängig jetzt davon, ob das jetzt eine gute Firma oder eine schlechte Firma ist, sondern es geht rein um die Marktdynamik, die er hier schafft mit seiner Gefolgschaft und auch wie er den gesamten VC-Markt jetzt befüllt und wieder Liquidität gibt, um dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Gefallen von denen einzufordern. Wie zum Beispiel vielleicht ein Merger mit Tesla oder vielleicht im Kauf der T-Mobile oder was auch immer. Ja, also da wird jetzt noch sicher noch einiges an Deals kommen.
Elon Musk ist ja, glaube ich, Südafrikaner Nationalität, ne? Das heißt also, Ambitionen auf eine US-Präsidentschaft sind nicht drin. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, mit dem Geld und der Macht, die er hat, wäre das sicherlich auch noch etwas, was er anstreben würde. Aber er kann ja immerhin Gouverneur werden, ja, von irgendeinem.
Wie der Schwarzenegger.
Ja, genau. Nee, aber es ist schon beeindruckend und ich glaube, umso mehr Mittel und Kapital er anhäuft, desto größer wird natürlich auch der Hebel dessen, was er machen kann. Ja? Also ich frage mich nur, welche Geschäftsfelder er dann zukünftig noch bedienen wird. Aber das sind der Fantasie sicherlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben ja schon einige Sachen, Rechenzentren im Weltall, Flüge zum Mars, ja.
Das gesamte Robotik-AI-Thema, also auch, das total unterschätzte Cursor-Deal, ja.
Ja.
Der kann natürlich, wenn der gut exekutiert wird und der Elon Musk es nicht selbst versaut durch seine Persönlichkeit, könnte das tatsächlich den gesamten Markt verändern und eben selbst Player wie Anthropic oder OpenAI verdrängen, allein durch den Preisdruck.
Ja.
Und wie gesagt, wir haben ja letzte Woche auch schon darüber geredet, er würde damit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, er würde den Druck aus China, den Wind aus den Segeln nehmen, weil er ein eigenes Open-Source-Modell oder ein eigenes finanzierbares Modell in den USA schafft, das als Gegenpol zu den chinesischen Modellen agiert, aber halt mit einer höheren Qualität, mit einer höheren Zuverlässigkeit und einer sicherheitsrelevanten Thematik, ja, sei es jetzt aus Nationalitätsstolz oder aus Sicherheit. Also er könnte hier mit Cursor wieder etwas schaffen, was keiner auf dem Schirm hat. Aber vielleicht versaut er es auch einfach ähnlich, wie er es mit Twitter gemacht hat, weil, was man sagen kann, im Aufbauen war er immer gut, im Kaufen war er immer scheiße.
Ja, aber es tut ihm jetzt auch nicht weiter weh, glaube ich, ne? Also, dass das jetzt mit Twitter oder X jetzt kein Erfolg ist, kein großer. Also ich glaube, für ihn ist es eher so ein Spielzeug oder wo er sich so ein bisschen austoben kann, wo er ein bisschen Propaganda machen kann. Und ja, viel mehr ist es nicht.
Ja, also das stimmt schon, aber die AI-Story ist schon noch relevant, ne? Weil wenn du dir den Total Addressable Market anschaust, den SpaceX adressiert, das waren das 26 Billionen, ja, dann geht das halt nur mit der AI-Story, weil alles andere gibt das nicht her. Das heißt, das könnte schon ein Neckbreaker sein, wenn er diese Story versaut, weil der ganze Inferencing-Markt und Datacenter-Markt ist zwar gut, aber nicht in der Größenordnung.
Also, ja, also ich rede jetzt auch wirklich nur von X, also vom Social Network, ne? nicht von XAI oder so.
Ja, das war ein Fail. Ja, und das ist ihm wurscht. Er hat sich Einfluss gekauft und hat somit Kontakt zu Donald Trump bekommen.
Genau. Also ich glaube, das ist schon auch nicht ganz zu vernachlässigen, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, rein in Geld bewertet ein Schuss nach hinten war. Aber es ist trotzdem noch eine sehr mächtige Plattform, darf man nicht vergessen, mit sehr viel Einflussmöglichkeiten. Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Macht, die Menschen wollen Macht und so eine Plattform bietet dir Macht. Und das ist natürlich schon Etwas, was ihn sicherlich auch angetrieben haben wird, das zu tun. Ja? Gut, themenmäßig, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Rundumschlag hingebekommen. 90 Minuten machen wir jetzt gleich voll. Das ist doch, finde ich, ein schönes Zeitformat. War wieder alles Mögliche dabei. Und es bleibt spannend. Ich habe übrigens weiterhin, während wir gesprochen haben, immer mal wieder die Claude AI-Seite gereloadet, um zu gucken, ob vielleicht nicht doch Fable 5 wieder erscheint. Ich finde es ein bisschen fies, weil sie das ja im Menü drin haben, aber halt so ausgegraut. Das heißt, es ist wirklich wie so eine Möhre, die uns da vorgehalten wird. So, hey, hier, guck mal, das könntest du haben, wenn wir dürften. Ja? Und das macht es halt noch so ein bisschen gemeiner. Aber ja, wir bleiben dran.
Was sie tun.
Ja, naja, jedenfalls war es wieder sehr kurzweilig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch allen da draußen auch. Und auch ich wieder, habe wieder einiges dazugelernt. Ich höre dir sehr gern zu, gerade wenn es so um deine Spekulationen und deine Bewertungen geht, was den Markt betrifft. Also da kann man doch schon einiges draus ableiten. Also von daher von meiner Seite wieder ein herzliches Dankeschön an dich und an alle da draußen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal dann, wenn wir uns wieder hören hier an dieser Stelle. Und damit verabschiede ich mich schon mal und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir auch. Und wie gesagt, das ist alles keine Anlageberatung. Ihr handelt auf eigene Verantwortung. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung und hat nichts mit der, ist keine Beratung. Ja, also ist nur meine Meinung. Es war mir wieder eine Freude, hier zu sein. Ich bin jetzt die nächsten 2 Wochen nicht da. Da bin ich, glaube ich, auf Urlaub.
Im schönen Urlaub? Frankreich. So was machst du?
Ja, ab und zu mache ich das, ja.
Heißt das, ich muss dann alleine den Podcast machen?
Ja, ich fürchte, du musst das alleine machen.
Okay,
ja.
Alles klar.
Und ja, ich wünsche euch eine gute Erholung die nächsten 2 Wochen von mir. Lange Monologe bleiben dann aus. Und wen es doch gefallen hat, gerne bewerten. Irgendwas, egal ob gut oder schlecht, 1 Stern bis 5 Sterne, natürlich gern 5 Sterne. Kommentare, LinkedIn, wir lesen alles. Auch wenn ich jetzt in letzter Zeit nicht dazu gekommen bin, viel zu antworten, tut mir sehr leid. Ich habe es jetzt tatsächlich jetzt diese Woche nicht geschafft, allen zu antworten. Aber ich versuche mich zu bessern. Und wünsche euch schon mal eine schöne Zeit und danke und viel Spaß die nächsten 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.